Erbarmungslos brennt die Sonne. Spitzhacken bohren sich in harten Lehmboden. Man hört immer wieder den Knall einer Peitsche und Schmerzensschreie durchdringen die Staubwolken. Sklaven aus Afrika schuften sich auf amerikanischen Baumwollfeldern zu Tode. Ihre Füße und Hände sind blutig, ihre Augen sind leer. Sie blicken auf eine hoffnungslose Zukunft. Vor ihnen liegen brutale Zwangsarbeit und ein baldiger Tod durch Erschöpfung oder Gewalt. Und dann geschieht etwas Erstaunliches. Einer von ihnen beginnt zu singen und die anderen Sklaven stimmen mit ein. Soon and very soon we are going to see the king. Es wird nicht mehr lange dauern und dann werden wir unseren König sehen. Und sie singen weiter. I've looked over Jordan and what did I see coming for to carry me home? Ich schaue über den Jordan und sehe das gelobte Land und da kommst du, um mich nach Hause zu tragen. 40 Millionen Afrikaner wurden im 18. und 19. Jahrhundert gefangen genommen in ihrer Heimat und sie wurden wie Tiere in Sklavenschiffen nach Nordamerika verschleppt. Und doch gerade diese gequälten Menschen, diese haben uns die hoffnungsvollsten Lieder hinterlassen, die wir kennen. Gospel-Songs, Lieder, die erfüllt sind von einer Hoffnung auf eine neue Welt, einer Hoffnung auf den Himmel, wo es keine Sklaven mehr geben mehr wird, wo Frieden sein wird und Gerechtigkeit. Und darauf wollen auch wir heute schauen, auf dieses ewige Friedensreich Gottes. Doch woher hatten die Gefangenen vor 200 Jahren ihre Hoffnung? Es waren Bibeltexte, die ihnen einen Blick in eine bessere Zukunft gaben. Biblische Versprechungen von einem himmlischen Friedensreich im Jenseits. Und einer der ältesten Hoffnungstexte im Alten Testament, den finden wir im Buch des Propheten Jesaja. Und wir lesen dort, dann werden Löwe und Lamm friedlich beieinander wohnen. Der Leopard wird beim Ziegenböckchen liegen. Auf dem ganzen heiligen Berg wird niemand Böses tun. Niemand stiftet Unheil, richtet Schaden an. Und so wie das Meer voll Wasser ist, so wird das Land erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn. Ja, was für ein schönes Bild, in dem Löwe und Lamm friedlich beieinander wohnen. Und wir wollen versuchen, die Dramatik dieses Bildes noch ein bisschen besser zu erfassen, weil dir geht es vielleicht so wie mir. Und wenn du das so hörst, dann hast vielleicht auch du die harmlose Vorstellung von einem Zoo. Und du denkst, oder ich jedenfalls, ich denke an so einen Käfig, wo ein Löwe sitzt hinter einem Sicherheitszaun und in der Nähe ist so der Streichelzoo und da grasen ein paar Lämmer. Und dann denke ich mir, naja, irgendwann kann man dann den Sicherheitszaun wegnehmen und der Löwe wird neben den Lämmern grasen. So die naive Vorstellung eines Deutschen in der heutigen Zeit. Aber die Menschen, für die dieses Bild damals ausgesprochen und die das Bild damals erhielten, diese Zukunftsperspektive, die hatten eine ganz andere Vorstellung vom Löwen. Auch nicht die Vorstellung von einem Tier. Aber ich möchte jetzt gar nicht uns in die Zeit von vor 2600 Jahren zurückversetzen, sondern ich versuche mal dieses Bild und damit diese Sehnsucht nach dem Friedensreich zu erklären anhand von Juden, die in Deutschland lebten. Hast du schon einmal von der Wannsee-Konferenz gehört? Im Jahr 1942 trafen sich 15 deutsche Männer in einer Villa am großen Wannsee in Berlin. Und sie entwickelten eine grauenhafte Strategie. Ihr Ziel war es, in möglichst kurzer Zeit, mit möglichst wenig Aufwand, alle 11 Millionen Juden in ganz Europa zu vernichten, auszurotten, grausam zu ermorden. 15 deutsche Männer, eigentlich harmlose Beamte. Wir kennen kaum einen von den Namen, die damals dabei waren. Der bekannteste ist Adolf Eichmann, aber sonst die anderen haben wir wahrscheinlich alle noch nie gehört. 15 Männer, die ohne Mitgefühl die barbarische Vernichtung von 11 Millionen Menschen planten, organisierten. Die Vernichtung von unschuldigen Müttern und Vätern, von Kindern und von alten Menschen. Töten in entsetzlicher Grausamkeit. Das ist der Löwe. Das muss man sich vorstellen unter einem Löwen. Und diese 15 Männer und ihre viele tausend Mittäter, die diesen Massenmord an Juden tatsächlich begangen haben, 3 Jahre lang, das ist der gefährliche Löwe, um den es geht. Und diese Tat war teuflisch und sie war leider nicht einmalig. In dieser Art schon, aber unglaubliche Grausamkeit wiederholt sich immer und immer wieder und das hört nie auf. Oder wird es doch einmal aufhören? Gott zeigt durch diesen Propheten Jesaja auf ein neues Friedensreich. Ein Reich, in dem alles anders sein wird. Und dort, in diesem Friedensreich Gottes, dort werden Löwen und Lämmer friedlich miteinander wohnen. Und jetzt kommen wir wieder auf dieses Bild, das sich jetzt ändert. Und vielleicht werden sich tatsächlich 15 Männer in einer Villa treffen, aber sie werden etwas anderes denken. Sie werden etwas anderes planen. Sie werden sich überlegen, wie sie für Millionen Juden ein Segen sein können. Wie sie Kindern ein sicheres Zuhause geben können, wie sie alten Menschen Hilfe sein können, wie sie guten Wohnraum und Lebensverhältnisse schaffen können, Orte der Freude und der Entfaltung. Was für eine Verwandlung. Und das ist die Bedeutung dieses Bildes. Löwen und Lämmer werden friedlich miteinander und füreinander da sein. Und darauf hofften die Juden zur Zeit des Propheten Jesaja, darauf hofften die Sklaven im 18. Jahrhundert und darauf dürfen auch wir hoffen. Es ist in erster Linie eine Jenseitsperspektive. Es ist der tiefe Glaube, dass du und ich im Jenseits Gottes Friedensreich erleben werden. Und diese Jenseitsperspektive, die hat viele Christen vor unserer Zeit ermutigt, gestärkt, getragen. Aber doch heute hat die Hoffnung auf das Jenseits erheblich an Bedeutung verloren. Und das hat Gründe. In den letzten 200 Jahren hat sich menschheitsgeschichtlich etwas Fundamentales verändert. Es hat sich etwas ereignet, was es vorher praktisch nicht gab. Fortschritt. Seit 200 Jahren erleben Menschen in vielen Regionen dieser Welt, dass sie schon zu Lebzeiten, und nicht erst im Jenseits, sondern heute hier eine Zukunft erreichen können, die besser ist als das heute. Und wir alle, wir genießen seit einigen Generationen, dass es eine kontinuierliche Verbesserung der Lebensqualität gibt. Und zwar ist es möglich durch technischen Fortschritt und durch gesellschaftliche Veränderungen. Und das gab es davor nicht. Jahrtausende lang gab es praktisch keinen technischen Fortschritt. Und wenn, übertragen gesagt, wer neben einem Ochsenkarren auf die Welt kam, ist garantiert auch neben einem Ochsenkarren gestorben. Da hat sich nichts verändert. Es blieb ein Ochsenkarren. Über Jahrhunderte, über Jahrtausende. Und es war lange Zeit unmöglich, aus seiner eigenen gesellschaftlichen Schicht aufzusteigen. Die meisten Menschen wurden arm geboren, hatten keine Rechte und sie blieben ihr Leben lang arm und hatten keine Rechte. Aber in den letzten 2 Jahrhunderten entstand ein neues Lebensziel. Und wir leben heute mit dem Versprechen, jeder, der sich anstrengt und jeder, der gut ist, der kann etwas Besseres erreichen. Das gab es früher nicht. Du und ich, wir können weiterkommen, wenn wir es wirklich wollen. Und diese Erfahrung, die prägt uns alle, die prägt unsere moderne Weltanschauung. Und deshalb erwarten wir Veränderung, Verbesserung. Letztendlich erwarten wir das Paradies in diesem Leben, im Diesseits. Und wir warten nicht mehr auf das Jenseits. Gleichzeitig sind wir erstaunt und irgendwie auch erschüttert, dass der Frieden trotz allem in dieser Welt ständig gefährdet ist und ständig auch erschüttert wird. Dass es immer noch Löwen gibt, die Lämmer reißen. Und dass wir täglich Leid und Not ertragen müssen. Und so haben 200 Jahre Fortschritt und steigende Lebensqualität den Menschen nicht besser gemacht. Und wir haben immer noch Angst vor der Zukunft aus guten Gründen. Wir sind in den letzten Predigten immer wieder diesem Wort Shalom begegnet, das biblische Wort für Frieden, diesen umfassenden Frieden, eine heilsame Ordnung, liebevolle Beziehungen, Versorgung und Schutz, die Abwesenheit von Sorgen, von Angst und dafür Gerechtigkeit und die Gegenwart Gottes. Shalom. Trotz allem Fortschritt ahnen wir Shalom. Das, was die Bibel meint, das, was wir uns eigentlich alle wünschen, das wird auf dieser Welt nicht erreichbar sein. im Diesseits gibt es diesen Shalom nicht. Das erreichen wir nicht durch alle Anstrengungen. Christsein, das ist die Fähigkeit, über diese Welt hinauszuschauen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass es eine andere Dimension gibt, eine zukünftige Wirklichkeit, den wirklichen Frieden Gottes. Und das ist die Herausforderung von uns Christen im 21. Jahrhundert, dass wir uns nicht vereinnahmen lassen von den Versprechungen der irdischen Welt, vom Diesseits. Die Herausforderung ist, dass uns bewusst ist, dass es mehr gibt. Und das ist auch ein Privileg, diese Hoffnung auf eine Zukunft, ein Friedensreich Gottes, die Gewissheit, dass etwas Wunderbares auf uns wartet. Wahrscheinlich kennst auch du die Ankündigungen, diese wunderbaren Worte aus dem Buch der Offenbarung, die der Apostel Johannes geschrieben hat. Und ich lese die wieder vor, weil sie so kraftvoll sind, weil sie so gut sind. Wo Johannes schreibt in Offenbarung 21, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Er wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Löwe und Lamm werden friedlich miteinander wohnen. Aber diese Zeit ist noch nicht gekommen. Und wir befinden uns in dieser Welt, die trotz allem Fortschritt nicht vollkommen ist. Was sollen wir jetzt tun? Wie sollen wir uns verhalten? Wir Gläubigen des 21. Jahrhunderts, die wir wissen, die wir glauben, die wir erwarten, dass ein zukünftiges Friedensreich Gottes kommen wird. Ich möchte drei Aspekte nennen, drei Haltungen, wie wir Christen in dieser vergänglichen Welt leben können, mit dem Bewusstsein, dass etwas Besseres auf uns wartet. Und das erste ist Hoffen. Und es ist ja so verwirrend, dass immer wieder wir konfrontiert sind mit diesem Unfrieden, mit Krieg, mit einer Natur, die wir zu beherrschen glaubten, die eigentlich keine Gefahr mehr für uns da ist, für uns war und jetzt doch wieder eine Gefahr für uns ist, eine Natur, die zurückschlägt, von Menschen, die immer reicher werden und andere, die halt doch immer armer werden, trotz allem Fortschrittsversprechen. Und dieses Fortschrittsversprechen zerbröselt irgendwie in unseren Händen und wir haben inzwischen vielleicht gar nicht mehr so viel Hoffnung, dass im Diesseits noch mal was besser wird. Und gleichzeitig leben wir in einer Gesellschaft, wo man ja alles erreichen will, nämlich hier und jetzt. Und es gibt diesen Hit oder Popsong aus den 90ern oder 80ern, I want it all, I want it now. Freddie Mercury, The Queen, drückt dieses Lebensgefühl aus. Ich will alles und ich will es jetzt. Hier musst du alles bekommen. Du darfst auf nichts verzichten. Aber das ist nicht Shalom. Das ist nicht der Frieden, den Gott für uns anbietet. Und es ist auch nicht der Friede, nach dem sich unsere Seele sehnt. Welche Botschaft kommt von uns Christen? Lasst uns eine Gegenposition einnehmen. Eine Gegenposition, die da heißt, ich muss eben nicht alles erreichen, weil Gott mir nämlich etwas Besseres versprochen hat. Eine Position, die da heißt, ich muss mich nicht fürchten, weil ich einen Hirten habe, der für mich sorgt. Und ich kann in jeder Situation hoffen, weil Jesus mein Leben in seiner Hand hat. Das ist unsere Berufung, deine Berufung, meine Berufung, ein Hoffnungsgeber zu sein. Ja, Hoffnung ist ansteckend. Menschen suchen Hoffnung. Hoffnung gibt Kraft. Hoffnung gibt den Mut zur Veränderung. Drei Haltungen. Hoffen, die erste, die zweite. Gott gibt uns Vollmacht, die Zukunft der Welt mitzugestalten. Und er hat uns ein Werkzeug gegeben, das Gebet. Und dieses Gebet von uns Christen, von uns Gläubigen, hat Auswirkungen. Es macht etwas. Gott könnte ohne uns handeln, aber er will mit uns zusammenarbeiten. Was für ein Privileg, aber auch was für eine Verantwortung. Es gibt eine eindrucksvolle biblische Geschichte von zwei Städten mit dem Namen Sodom und Gomorra. Und die Menschen dort, die waren abgrundtief böse. Sie waren gottlos, sie waren stolz. Sie lebten für ihre eigene Lust und gleichzeitig beuteten sie die Armen und die Hungrigen aus. Vielleicht gar kein Unterschied zu heute. Jedenfalls hatte Gott entschieden, dass er sich das nicht länger mit ansehen will. Er hat beschlossen, diese beiden Städte zu zerstören. Ein Strafgericht. Und ihr merkt, dass hier ein sehr plakatives, antikes Weltbild von Gut und Böse zugrunde liegt. Und wir bilden uns ein, wir würden solche Situationen heute differenzierter behandeln. Wir würden sagen, boah, vollständige Vernichtung von zwei Städten, das empfinden wir als unangemessen. Und wir verstehen Gott vielleicht nicht. Wie kann Gott auf so eine Idee kommen? Und lasst uns das bitte jetzt mal ausblenden. Lasst es uns ausblenden, da es eine antike Beschreibung ist und die müssten wir in den Augen des damaligen Betrachters wahrnehmen, die eben anders dachten als wir heute. Das Bemerkenswerte an dieser Geschichte ist nicht ihre Ethik, sondern ihre Gesamtbotschaft. Und die sollten wir verstehen. Das Bemerkenswerte ist, dass sich Gott mit einem normalen Menschen namens Abraham über sein geplantes Strafgericht unterhält. Und dieser Abraham, der hatte Bedenken, ob ein pauschales Gericht, ein pauschales Strafgericht die angemessene Reaktion ist. Und deshalb fragte er Gott, ob er nicht lieber gnädig sein will. Gott oder Abraham sprach mit Gott und Gott sprach mit Abraham. Das ist Gebet, darum geht's. Und tatsächlich, Gott hatte Interesse an der Meinung von Abraham. Und Gott hörte auf diese Bitte um Gnade, weil er nämlich tatsächlich gnädig ist, weil er barmherzig ist. Und so ließ sich Gott überzeugen von den Argumenten Abrahams. Das ist Gebet. Und schließlich stellte sich heraus, ja, dass man nochmal nachschaute, sind die Menschen wirklich so böse, sind die alle böse? Und es stellte sich heraus, dass tatsächlich nur eine einzige Familie einigermaßen in Ordnung war. Das waren Lot, seine Frau, seine Töchter. Und so hat es Abraham wenigstens erreicht durch sein Gebet, dass diese Familie gerettet wurde, während es bei den anderen scheinbar keine Aussicht auf Besserung gab. Diese Geschichte gibt uns keine Erklärung, warum Gott diesen Abraham überhaupt fragt, warum er ihn zu Hilfe nimmt, warum er nicht ganz alleine entscheidet. Aber wichtig ist die Aussage: Für Gott sind die Anliegen seiner Kinder wichtig. Gott hört Gebet. Gott hört dein Gebet. Daraus ergibt sich eine Handlungsanweisung für uns Christen. Eine Anweisung, die Paulus in einem Brief an Timotheus wie folgt formuliert. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten und Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Und jetzt kommt's, insbesondere für die Regierenden. Und für alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Was tust du eher? Über unsere Regierung schimpfen oder für unsere Regierung beten? Also meine persönliche Antwort, das Schimpfen dominiert bei weitem. Ich weiß, was die alles falsch machen. Beten? Ach, Fazit für mich, Auftrag verfehlt. Es gibt noch Verbesserungspotenzial. Das ist der Auftrag. Wie wäre es mit dem Entschluss, dass wir jeden Tag für unsere Regierung beten und sie segnen, anstatt zu schimpfen? Wie wäre es mit Gebet um Frieden und Gerechtigkeit in unserem Land? Handlungsanweisungen. Wie handelt ein Christ im 21. Jahrhundert? Vielleicht so wie alle anderen vorher. Hoffen, Hoffnungsträger sein und beten. Und ein drittes, was mich manchmal ein bisschen wundert, es gibt eine beunruhigende Einstellung bei manchen Christen, die sinngemäß so geht, diese Welt ist ja sowieso von Gott zum Untergang verurteilt. Sodom und Gomorra, alle sind böse, das letzte Gericht ist nahe und deshalb lohnt es sich nicht, sich für diese untergehende Welt noch einzusetzen. Uns geht das alles hier nichts mehr an. Und mein Eindruck ist, dass so eine Haltung oft bei besonders überzeugten, bei besonders entschiedenen Christen vorkommt und die irgendwie auch besonders anfällig sind für diese Einstellung, was geht mich das hier alles an? Das ist tragisch. Und da, wo wir selber vielleicht manchmal so denken, da möchte ich uns jetzt ansprechen. Weil Jesus hat etwas anderes gesagt. Er hat nie von einer Weltverachtung in diesem Sinn gesprochen, sondern er fordert uns ausdrücklich dazu auf, dass wir uns aktiv für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen. Unüberhörbar und ganz stark in diesen Worten der Bergpredigt, wo Jesus sagte, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und gerade diesen letzten Satz möchte ich besonders anschauen, Matthäus 5, Vers 9. Selig sind die Frieden stiften. Frieden stiften ist ein aktiver Begriff. Das ist mehr als selig sind, die nett und freundlich sind, sondern Jesus möchte, dass wir uns engagiert für Frieden einsetzen, in Konflikten oder da, wo Spannungen sind, dass wir dazu beitragen zur Deeskalation, dass wir aktiv zur Versöhnung beitragen, dass wir Vertrauen wiederherstellen. Er möchte, dass wir aktiv sind für Frieden. Bist du dafür bekannt, dass du in Spannungen und Konflikten zur Versöhnung beiträgst? In deiner Nachbarschaft, in deinem Arbeitsplatz, in der Schule, in der Familie, auch in der Gemeinde. Bist du ein Friedensstifter? Jesus sprach bei dieser Aufforderung auch oder bei dieser Aussage auch von der Konsequenz dieses Handelns. Und er sagt, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Was ist damit nicht gemeint? Es ist nicht gemeint, dass ich durch Friedensaktivitäten ein Kind Gottes werde. Nein, das werde ich durch den Glauben an Jesus. Sie werden Kinder Gottes heißen. Das bedeutet, wenn wir uns für Frieden auf dieser Welt einsetzen, dann verhalten wir uns so wie Gott. Dann sind wir, wie es sich gehört, für Kinder Gottes. Dann sind wir so, wie Kinder Gottes sein sollten, weil wir dann dem Charakter unseres himmlischen Vaters entsprechen. Wir werden Kinder Gottes heißen, weil wir so sind, wie Kinder Gottes sind. Und dann wird die Welt erkennen, wie Gott ist, weil wir ein Zeugnis sind für die Liebe, für die Barmherzigkeit und für diesen Friedenswillen Gottes. Und wenn wir uns für Frieden einsetzen, dann bauen wir hier und jetzt schon ein Stück von dem Friedensreich als Beginn der zukünftigen Welt, die Gott schaffen wird. Jesus möchte, dass das Licht des Himmels schon jetzt auf diese Erde leuchtet. Und selig sind die, die dazu beitragen, indem sie Frieden stiften, hier und jetzt schon. Gottes zukünftiges Friedensreich soll und darf für uns heute hier ein Vorbild sein, eine Motivation und auch ein Trost im Unfrieden und Leid dieser Welt. Ich habe einmal eine Ahnung bekommen vom zukünftigen Friedensreich. Ich habe einmal erlebt, so dieses Gefühl, so, es ist da. Ja. Und zwar am 21. Juli 2009, tatsächlich einer der schrecklichsten Tage meines Lebens. Ich war damals in den italienischen Alpen wandern mit meinem besten Freund Wolfgang. Und es war ein traumhafter, sonniger Vormittag. Wir sind über eine wunderschöne Sommerwiese gegangen, die Berge hinauf, vor uns die Gipfel, die wir besteigen wollten. Und trotzdem war in diesem Moment das Jenseits viel, viel näher, als wir ahnten. Und wir haben uns unterhalten, wie sich Freunde unterhalten. Aber mitten im Gespräch blieb Wolfgang plötzlich stehen und er stand kurz regungslos da und dann fiel er um. Er war schlagartig tot. Ein plötzlicher Herzstillstand. Mitten aus dem Leben gerissen. Ich stand fassungslos daneben, wusste gar nicht, wie ich reagieren soll. Es folgten dramatische Minuten. Ich habe versucht, den italienischen Notruf zu erreichen mit kaum Handyempfang und Sprachproblemen. Ich habe versucht, Wiederbelebung zu machen. Ich war ja alleine, also wir waren nur zu zweit, da war niemand sonst. Nach langer Zeit kam endlich ein Hubschrauber mit Rettungssanitätern, so ersehnt von mir, aber es war zu spät. Es war vorbei. Wolfgang war tot. Es war am selben Tag, am Nachmittag. Ich war wieder unten im Tal, in diesem Dorf, wo das Auto stand. Zu zweit waren wir dort losgegangen, mit viel Freude auf schöne Tage, die wir miteinander verbringen wollten. Und nun war ich da ganz alleine. Ich war da unten mit dem Gefühl, dass das nicht wahr sein kann, dass jetzt irgendeine Nachricht kommen muss, dass es doch wieder sich verändert hat. Und ich wusste doch, dass diese Nachricht nicht kommen wird. Und so ging ich, weil ich auch nicht heim konnte an diesem Abend noch oder Nachmittag, ging ich nochmal langsam ins Tal hinein, wo wir begonnen hatten, unsere Wanderung auf diese Berge zu. Und ich versuchte, meine Emotionen, meine Erlebnisse irgendwie zu verarbeiten. Und ich blickte hinauf auf den Weg, den wir gegangen waren, und weit oben diese große Bergwiese, einige Kilometer entfernt. Und ich sah die Stelle, wo das alles passiert war am Vormittag, wo der Tod plötzlich kam. Und inzwischen am Nachmittag, wie es oft ist im Sommer, waren die Gipfel in dunkle Wolken gehüllt, als ob sie Trauer tragen, hatte ich das Gefühl, als ob Dunkelheit gekommen wäre. Und auch dieser Platz da oben, diese Wiese, sie war so richtig dunkel, im Schatten liegend. Und ich betete und brachte meine Verzweiflung zu Gott. Und in diesem Moment rissen an einer kleinen Stelle oben diese Wolken auf, und ein heller Sonnenstrahl brach herunter, wie man es manchmal so sieht, wo man so richtig Strahlen sieht, und leuchteten genau auf diese Wiese, an diese Stelle, wo Wolfgang gestorben war. Und ich stand da und sah dieses sich warm anfühlende Licht oder warm aussehende Licht in diese dunkle Bergkulisse hineinleuchten, genau auf diesen besonderen Ort. Und irgendwie staunte ich, und ich spürte in meinem Herzen zwischen all der Trauer und Verzweiflung, ich spürte in diesem Moment, dass ich hier einer höheren Dimension begegne. Dass Gott mir mit seinem Licht zeigt, dass es einen Ort gibt, wo Heil und Frieden sind, wo alles gut ist und da, wo Wolfgang jetzt zu Hause angekommen ist. Ein Ort des Lichts und des Friedens. Und ich spürte, dieser Ort ist eigentlich ganz nahe. Er ist hier, weil Gott hier ist. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir sind uns bewusst und wollen es auch nicht vergessen, dass alles hier vorläufig ist und dass alles hier ein Ende haben wird, aber dass es eine neue Welt gibt, eine größere Dimension. Und ich bitte, dass wir alle diese Gewissheit tief in uns haben, diese Gewissheit vom Friedensreich Gottes. Diese Gewissheit, dass etwas Wunderbares auf uns wartet. Und ich bitte dich, dass wir aus dieser Haltung heraus leben als Christen des 21. Jahrhunderts, als Menschen, die Hoffnung geben, die weit hinausreicht über das, was hier erreichbar ist. Als Menschen, die wirklich im Glauben beten und im Glauben einstehen für diese Welt und für die Menschen. Und auch als Christen, die dabei sind, Frieden zu stiften, weil wir deine Kinder sind und weil du uns nach deinem Bild geschaffen hast. Danke, Vater, für diese Verheißung des wunderbaren Friedensreichs. Amen.